Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up Puff. Hallo Walter.
Hi Martin.
Heute beschäftigen wir uns mit einem ziemlich komplexen Thema. Für manche mag es einfach scheinen. Wenn man aber tiefer einsteigt, könnte es doch schwierig werden.
Und es ist auch etwas, was für unsere Zeit sehr relevant ist.
Ich denke, dass wir die Relevanz des Themas manchmal unterschätzen. Lass uns den Heiligen Geist um seine Führung bitten. Unser himmlischer Vater, auch heute bitten wir dich, wie jedes Mal, dass du uns den Heiligen Geist schickst, um unser Gespräch zu leiten. Wir wollen dir für alles danken, was du für uns tust. In Jesu Namen. Amen.
Das Groll der Verwüstung, Martin, kannst du es dröhnen hören? Ich denke, das bezieht sich auf eine ältere Predigt. Ich höre das Dröhnen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Wie nahe befinden wir uns an der Erfüllung dieser Prophetie und was bedeutet sie denn eigentlich? Denn es ist schon sehr wichtig, dass wir diese Dinge verstehen. Denn es bedarf schon eines besonderen Verständnisses, wenn man sich mit dem Groll der Verwüstung auseinandersetzt.
Weil es ja auch Leute gibt, die das in die geschichtliche Vergangenheit zurückverlegen und sagen, dass es nicht zukünftig sei.
Stimmt, es ist nicht zukünftig und hat nichts damit zu tun. Und einige aus dem Futurismus verlegen es in die ferne Zukunft.
Ja.
Wir glauben natürlich an das biblische Modell einer beständig fortlaufenden Geschichte. Und lass es uns frei heraussagen, Martin, dies ist ja auch das einzig logische Modell, an das man sich halten kann, denn ansonsten wäre die Bibel nur für die Menschen in der Vergangenheit und nur für die Menschen in der Zukunft geschrieben worden. Und der ganze Bereich der Menschheit dazwischen hätte rein gar nichts mit der Heiligen Schrift zu tun. Das ist völliger Unsinn. Die Schrift gilt für jeden, zu jedem Zeitpunkt der Geschichte. Wenn du zur Zeit der Reformation gelebt hättest, hättest du bestimmte Abschnitte in der Bibel gehabt, die dir gezeigt hätten, wo du dich im Strom der Geschichte befindest und die auch für deine Zeit spezielle Relevanz gehabt hätten. Der Futurismus hat also eigentlich keine Zukunft.
Das ist ein sehr gutes Argument.
Ja, lass uns das Groll der Verwüstung betrachten und sehen, was wir herausfinden können. Jesus spricht vom Groll der Verwüstung, das vom Propheten Daniel vorhergesagt wurde. Er spricht in der Einzahl, ohne näher darauf einzugehen. Auf welche Textstellen bezog sich Jesus? Natürlich können wir uns die Frage stellen, was dieses Groll der Verwüstung ist. Denn wenn du nicht weißt, wovor da gewarnt wird, würde das ja keinen Sinn ergeben.
So wie du es ja beispielsweise auch bei Babylon sagst. Wenn man vor Babylon warnt, muss man auch Babylon definieren.
Welchen Sinn würde es sonst machen? Was stellt das Groll der Verwüstung heutzutage dar? Das heißt, wann werden wir wissen, dass das von Jesus vorhergesagte Zeichen für die Flucht seines Volkes in Erfüllung gegangen ist? Und ich denke, dass das ganz wichtig ist, denn es geht doch um dein Leben.
Ganz genau.
Also müssen wir wissen, was das Groll der Verwüstung ist. Und der Prophet Daniel hat es erwähnt. Sehen wir uns das Wort Verwüstung näher an. In Matthäus 24, Vers 15 steht, wenn ihr nun den Groll der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, achte darauf. Markus 13, Vers 14. Wenn ihr aber den Groll der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, da stehen seht, wo er nicht soll, wer es liest, achte darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Markus gibt uns also noch ein paar zusätzliche Details. Es ist interessant, dass die neuen Übersetzungen den Teil, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, auslassen. Das Argument dieser Leute lautet immer, aber das steht doch schon in Matthäus. Warum soll man es dann in Markus noch einmal wiederholen? Also mich nervt das so, dass ich schreien könnte. Was ist mit dem zweiten und dritten Zeugen? Also, das ist einfach so jämmerlich.
Das ist eben ihre Ausrede.
Das ist die Ausrede.
Aber es ist so leicht, dass man andere Textstellen studiert und diese eine dann vergisst. Und schon kann man in die Falle gehen, wie bei der höheren Bibelkritik, die sagt, dass Daniel gar kein Prophet war oder dass er nicht einmal das Buch Daniel schrieb.
Ja, er schrieb es nicht oder es wurde nicht zu dieser Zeit geschrieben, sondern es wurde erst nach dem Ereignis geschrieben. Und sogar dann geraten sie in Schwierigkeiten, denn es zieht sich bis in unsere Zeit. Denn wie kann man nach dem Ereignis geschrieben worden sein, wenn es noch nicht einmal stattgefunden hat? Aber lass uns das nicht vertiefen. Höhere Kritiker sind ein irritierender Haufen von den Jesuiten beeinflusst.
So ist es.
Und wir sollten sie einfach als irrelevant abschreiben.
Halten wir uns an die Bibel und ihre historische Kontinuität.
Richtig. Lukas 21, Vers 20. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsherren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Das ist ein Paralleltext. Es ist immer gut, Paralleltexte zu haben. Der Groll der Verwüstung. Hier hat man das Groll der Verwüstung an heiliger Stätte stehen. Und im Paralleltext heißt es, wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsherren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Nun, denkt daran, dass diese Prophezeiung in Matthäus und Lukas eine zweifache Anwendung haben. Was ist das Zeichen deines Kommens und des Endes der Welt?
Ja.
Also ist es eine Prophezeiung für die Zeit damals und auch für die Endzeit. Mit einer buchstäblichen Erfüllung und einer geistigen Erfüllung. Wir dürfen das nicht aus den Augen verlieren, denn ansonsten würden wir uns verirren und wir müssen beide trennen. Aber natürlich besitzt die buchstäbliche Anwendung und eine Lehre für die geistliche Anwendung.
Stimmt.
Man kann es nicht trennen. So, das war Vergangenheit und das ist jetzt Zukunft. Sondern sie sind miteinander verknüpft.
Ja, das ist eine so wichtige Aussage. Denn bei 90% der Leute, nein, in 100% der Fälle, bei denen es zu einem Konflikt kommt, ist es wegen dieser Trennung.
Ja, und das kann man nicht. Gehen wir zu einer Aussage im großen Kampf. Jesus erzählte den lauschenden Jüngern von den Strafgerichten, die über das abtrünnige Israel kommen würden, und sprach besonders von der vergeltenden Heimsuchung, die es wegen der Verwerfung und Kreuzigung des Messias ereilen sollte. Untrügliche Zeichen würden dem furchtbaren Ende vorausgehen. Die gefürchtete Stunde breche schnell und unerwartet herein. Martin, das ist doch wichtig, oder?
Aber natürlich.
Die letzten Ereignisse
werden schnell hereinbrechen.
Der Heiland warnte seinen Nachfolger, wenn ihr nun sehen, werdet den Gräuel der Verwüstung, davon gesagt ist durch den Propheten Daniel, dass er steht an der heiligen Stätte. Wer das liest, der merke darauf. Alsdann fliehe auf die Berge, wer im jüdischen Lande ist. Sie zitiert Matthäus und Lukas. Wenn die Römer ihre Standarten mit den heidnischen Symbolen auf den heiligen Boden, der sich auch auf einige hundert Meter Landes außerhalb der Stadtmauern erstreckte, aufgepflanzt hätten, dann sollten sich die Nachfolger Christi durch die Flucht retten. Sobald das Warnungszeichen sichtbar würde, dürfen alle, die entrinnen wollen, nicht zögern. Im ganzen Land Judäa wie in Jerusalem selbst müsste man dem Zeichen der Flucht sofort gehorchen. Wer gerade auf dem Dache wäre, dürfte nicht ins Haus gehen, selbst nicht, um seine wertvollsten Schätze zu retten. Wer auf dem Feld oder in Weinbergen arbeitete, soll sich nicht die Zeit nehmen, wegen des Oberkleides, das er wegen der Hitze des Tages abgelegt hatte, zurückzukehren. Sie dürfen keinen Augenblick zögern, wenn sie nicht mit der allgemeinen Zerstörung mit zugrunde gehen wollten. Das ist eine sehr wichtige Aussage. Das bringt uns zu Lot zurück, nicht wahr?
Ja, das Gleiche. Nun, wenn er erst gar nicht in Sodom gewesen wäre,
das wäre viel besser gewesen.
Ja.
Und wenn er nicht so gezaudert hätte.
Das kommt jetzt als Zweites hinzu.
Seine Frau schaute zurück. Anders gesagt, hing ihr Herz mehr an dem, was dort war, als an dem außerhalb der Stadt. Die Kombination dieser Dinge kostete ihr das Leben.
Es gibt noch eine Aussage im Geist der Weissagung. Ich denke, es steht in Patriarchen und Propheten, in der sie deutlich sagt, dass der Grund seines Zauderns seine Besitztümer waren.
Ja.
Und wenn er standhaft geblieben wäre und die Stadt genau nach Anweisung gleich verlassen hätte, wäre seine Frau wahrscheinlich gerettet worden.
Ja, gleich zu hören ist gut. Lot ist ein Beispiel für diejenigen, die sich in der letzten Minute bewegen. Das kann sehr teuer werden.
Ja, und was man auch beachten sollte, ist, dass es mit der ersten Belagerung zu tun hat.
Ja, Martin, nur dass die erste Belagerung ein Typus für die zweite Belagerung ist.
Und eines ist dabei wichtig. Man könnte sich irren und denken, dass es die zweite Belagerung ist. Wobei es heißt, dass man nicht mal in sein Haus gehen sollte, wenn man sich auf dem Hausdach befindet. Das hört sich nach einer sehr schnellen Flucht an. Und das ist es auch. Aber es ist wichtig, sich an eines zu erinnern. Das war schon bei der ersten Belagerung so. Und der Grund dafür war folgender. Wenn man denkt, dass es nur für die zweite Belagerung gilt, könnte es einen völlig unerwartet erwischen.
Nun, lass uns einige Details näher ansehen. Worauf bezieht er sich, wenn er von der Verwüstung und dem Gräuel spricht? Und natürlich bei der Kombination von beidem.
Wie du schon gefragt hattest, auf welche bezieht es sich? Vielleicht kannst du das etwas näher erklären.
Gut. Gehen wir zu den Versen in Daniel. Daniel 8, Vers 13. Ich hörte aber einen Heiligen reden, und ein anderer Heiliger sprach zu dem, der da redete, wie lange gilt dies Gesicht vom täglichen Opfer? Er hört also der Unterhaltung zweier Engel zu, denn Daniel ist in einer Vision. Wie lange gilt dies Gesicht vom täglichen Opfer? Nun, denk daran, dass im Englischen das Wort Opfer hinzugefügt ist. Deshalb steht es in Klammern oder kursiv. Es ist hinzugefügt. Wir können es also so lesen. Wie lange gilt dieses Gesicht, nämlich das, von dem ich hörte aber einen Heiligen reden und ein anderer Heiliger sprach zu dem, der da redete, wie lange gilt dies Gesicht vom täglichen Opfer, vom verwüsteten Frevel und das Heiligtum und her ausgeliefert und zertreten werden? Er spricht von einer Prophezeiung über eine bestimmte Zeit, nämlich die Prophezeiung der 2300 Tage. Hier kommt die Frage von den verheerenden Frevel oder Sünde, wie Luther übersetzte. Die Verwüstung hat also mit Übertretung zu tun. Übertretung verursacht Verwüstung. Das ist sehr wichtig, dass beide, das Heiligtum und das Heer, zertreten werden. Man hat hier zwei Aspekte. Das Heiligtum wird zertreten oder mit Füßen getreten. Und auch das Heer wird zertreten, wie es im Englischen heißt. Worauf bezieht sich das Heiligtum? Nun, die Stiftshütte, die Mose erbaute, oder der Tempel. Leute könnten sagen, nun, das bezieht sich auf die buchstäbliche Zerstörung Jerusalems. Aber hier kann das nicht stimmen, denn es spricht von den 2300 Tagen und ihrem Ende. Es muss also eine breitere Bedeutung haben. Es muss sich auf das beziehen, was auch immer die Endzeitanwendung ist. Aber vom Buchstäblichen lernen wir, was die endzeitliche Anwendung ist und was genau der Antitypus ist. Wir müssen also über das Heiligtum, das zertreten wird, sprechen und wofür es steht. Und auch über das Heer. Nun, das Heer ist Gottes Volk. Gottes Volk wird also verfolgt und dabei wird das Heiligtum mit Füßen getreten. Gut. Gehen wir zu Daniel 9, Vers 17. So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum und des Herrn Willen. Hilf mir, das zu verstehen, damit ich es weitergeben kann. Er stellt die Frage, was hier vor sich geht. Und er ist ganz besonders interessiert an der Prophezeiung der 2300 Tage, die einen Anfang und ein Ende hat, weil es eine Zeitprophezeiung ist. Vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis, dann kommt der messianische Teil der Prophezeiung und dann das Ende. Man kommt nicht drum herum, denn wenn es einen Ausgangspunkt gibt, muss man auch einen Endpunkt haben. Zudem nimmt man ein Jahr für einen Tag. Wenn man nun dieses Tag-Jahr-Prinzip nimmt und anwendet, erfüllt sich der messianische Teil komplett und vollen Zufriedenheit.
Stimmt.
Deshalb muss das gleiche Prinzip auch für den Rest angewendet werden. Man kann keinen Futurismus anwenden, um es wahlweise einfach in die Zukunft oder in die Vergangenheit versetzen. wie beim Präterismus. Es ist ein historischer Ablauf, ausgehend vom Erlass des Befehls durch die messianische Zeit hindurch, bis hin zum Ende. Da der Befehl von Artaxerxes 457 erlassen wurde, endet die Zeit, nachdem man die entsprechenden Jahre hinzuzählt, nun mal 1844, ob es einem gefällt oder nicht. Da endet die Prophetie.
So ist es.
Es gibt also viele Leute, die 1844 bestreiten, aber sie sollten einfach mal bedenken, was 1844 geschah. Die Wege zur Verkündigung des Evangeliums öffneten sich. Das elektronische Zeitalter nahm damals seinen Anfang, um die Botschaft weiterzugeben. Mit dem Morse-Alphabet. Große Überlandreisewege wurden 1844 zugänglich. Es entstand auch Opposition in Form von Spiritismus und Ökumene-Bestrebungen. Jede erdenkliche Form des Ismus, wie der Kommunismus, sie alle nahmen 1844 ihren Anfang. Wenn das kein wichtiges Jahr gewesen sein soll, weiß ich nicht, welches Jahr dann. Darum geht es.
Es liegt ja wohl auf der Hand, dass Satan das angreifen wird.
Selbstverständlich. Er muss doch die Zeitlinie angreifen und er muss sie lächerlich machen. Und wenn ich mir evangelikale Prediger anhöre, sehe ich immer mehr, dass sie die Miller-Bewegung angreifen. Aber alles, was Miller tat, war eine Prophezie zu nehmen, die Prinzipien darauf anzuwenden und zu einem Schluss zu kommen. Gut, mit dem Ereignis hatte er nicht recht, weil er ja das Heiligtum nicht verstand, über das wir gleich reden werden.
Was auf jeden Fall ebenfalls in der Bibel steht, dass es sogar Gottes Wille war, dass es so geschah. Er hielt seine Hand darüber.
Okay, und warum machen sich diese evangelikalen Prediger nicht über die Jünger lustig, die das Ereignis der Kreuzigung Jesu falsch interpretierten? Sie lagen bei dem Ereignis falsch.
Ganz genau.
Sie verstanden es falsch.
Sie lagen falsch damit.
Soll ich es noch einmal wiederholen? Sie verstanden es falsch.
Ja, aber sie stehen immer noch in der Bibel.
Aber sie stehen immer noch in der Bibel und sie sind immer noch relevant. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass der Antitypus auf den Typus treffen muss. Das müssen wir verstehen. Und wenn wir das nicht verstehen, verstehen wir nicht, warum Jesus sterben musste, um dem Zeremonialgesetz ein Ende zu setzen. Denn es wies auf ihn hin. Also, das ist auch wichtig, dass wir es uns ansehen. Okay, Daniel wollte eine Antwort und auch wir sollten eine Antwort wollen. Daniel 9, Vers 27. Und er wird aber vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild der Verwüstung anrichten, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über den Verwüster ergießen wird. Das hört sich ziemlich kompliziert an, stimmt's?
Ja, das kann es sein, wenn man es einfach so liest.
Ja, wenn man es einfach so liest und es aus dem Teil der Prophetie herausnimmt, der genau genommen den Messias, dem Antimessias gegenüberstellt, um es mal so auszudrücken, der eine baut auf und der andere zerstört. Er wird aber vielen den Bund stärken, eine Woche lang. Das ist die letzte Woche der Prophezeiung von den 70 Wochen.
Ja.
Wer wird also den Bund stärken? Ganz klar der Messias, nicht wahr? Und mitten in der Woche, das sind 3,5 Jahre dieser letzten Woche, wird er Opfer und Speiseopfer aufhören lassen. Nun, im Futurismus trifft das auf den Antichristen zu. Und man beförderte ihn in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Das ist lächerlich.
Das stimmt.
Denn das Opfersystem kam mit dem Tod Jesu zu seinem Ende. Man muss sich einfach die Frage stellen, starb Jesus in der Mitte der Woche? Mit anderen Worten, 3,5 Jahre, wenn man das Tag-Jahr-Prinzip nimmt. 3,5 Jahre, nachdem er seinen Dienst begonnen hatte, starb er. Dann ist es eine erfüllte Prophetie. Er setzte dem Opferdienst ein Ende, indem er zum vollkommenen Opfer wurde.
Das ist wahr.
Das ist wichtig. Wir müssen das verstehen. Denn wenn man es nicht versteht, könnte man beim Katholizismus landen.
Ja, dann könnte man alle möglichen Richtungen einschlagen.
Also wird er Opfer und Speiseopfer aufhören lassen. Einige werden einwenden, aber er tat es nicht. Das taten doch die Römer, wenn man es so bestreiten möchte. Doch Jesus sagt, ich lege mein Leben nieder und ich nehme es wieder auf. Freiwillig. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild. Jetzt sprechen wir von der negativen Seite. Jesus bringt nichts Negatives, er bringt nur das Positive. Das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über den Verwüster ergießen wird. Das Gräuel wird zu einem späteren Zeitpunkt aufgerichtet und geht hindurch bis zum Ende, bis es selbst vernichtet wird.
Ja, und das wird mit dem Fels kommen, der sich ohne das Zutun von Menschenhänden löst.
Ganz genau. Wir müssen also wissen, wer verwüstet und wie er es tut. Offensichtlich war es eine wörtliche Anwendung. Die Römer kamen, die römische Armee kam. Sie umzingelten Jerusalem, sie vernichteten es, sie machten es platt. Aber es muss auch eine geistliche Anwendung geben, denn wenn man zum ersten Vers geht, heißt es, dass das Heiligtum und das Heer diese ganze Zeitspanne hindurch zertreten wird. Also müssen wir uns ansehen, was da geschieht. In Daniel 11 begegnet uns dieses Wort wieder. Und Streitkräfte von ihm werden dastehen und sie werden das Heiligtum der Stärke, wie es im Englisch-Wörtlichen heißt, verunreinigen. Siehst du, wie jedes Mal das Heiligtum darin verwickelt ist? Und das tägliche Wegnehmen. Opfer wurden nun hinzugefügt.
Ja.
Und den Gräuel der Verwüstung aufstellen. Anders gesagt, wenn sie den Gräuel der Verwüstung anstelle von... Richtig. Wir müssen verstehen, was das bedeutet. Vergiss nicht, dass der Tempel ja zerstört wurde. Einige sagten jetzt, also muss der Tempel wieder aufgebaut werden oder so. Nein. Nein, wir befinden uns jetzt im Bereich des Geistlichen.
Genau. Was du gerade gesagt hast, ist so wichtig, denn viele beißen sich hier fest und es muss wieder wortwörtlich, buchstäblich sein.
Stimmt, aber das geht nicht. Man kann nicht von einem zum anderen springen. Man kann nicht den Antitypus mit dem Typus gleichstellen, denn dann verletzt man das Prinzip, dass der Antitypus immer eine größere Erfüllung eines lokalen, kleinen Beispiels ist.
Ganz genau.
Aber man lernt am Beispiel.
Genau so ist es.
Dann haben wir noch Daniel 12, Vers 11. Und von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft, Opfer ist nur hinzugefügt, und das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, sind 1290 Tage. Mit dieser Prophezeiung werden wir uns nicht näher beschäftigen. Das haben wir schon gemacht.
Stimmt.
Die 1290 Tage und so weiter. Diese Zeitprophetie werden wir nicht zerlegen. Im Grunde sind sie Erweiterungen der 1260 Tage, die 17.098 endeten. Damit werden wir uns nicht beschäftigen. Wir konzentrieren uns nur auf diese Verwüstung. Aber es gibt einen zeitlichen Rahmen, der uns sagt, dass es nichts mit einem buchstäblichen Tempel zu tun hat.
Ganz genau. Das wollte ich auch noch einmal erwähnen. Das Einzige, was wir dazu sagen können, ist, dass es nicht buchstäblich ist. Es kann nicht buchstäblich ausgelegt werden.
Stimmt. Gut, lass uns zu Daniel 8, Vers 13 zurückgehen, wo er im Grunde hier das erste Mal davon spricht. Es gibt erst einmal eine allgemeine Übersicht. Also, die Engel sprechen darüber und sie sprechen von der Übertretung, die verwüstet, richtig? Dass beide, das Heiligtum und das Heer, zertreten werden. Wir müssen uns jetzt eines fragen. Wann nach Jesu Kreuzigung und nach all diesen Ereignissen, ja sogar nach der Zerstörung Jerusalems, die durch das heidnische Rom erfolgte, wann fand diese Verwüstung des Heiligtums in einem geistlichen Sinne statt? Weil es ja bis zum Ende anhält und seinen Höhepunkt mit dem erreicht, was Jesus dazu sagte. Geht und studiert, was Daniel sagte. Wir müssen es also verstehen. Martin, lass uns einmal das Heiligtum betrachten und fragen wir uns doch, wofür das Heiligtum stand und wie erzählt die Geschichte uns, dass es verwüstet wurde. Wofür steht es? Also nicht das Tatsächliche.
Genau, sondern was das tatsächliche, geistlich versinnbildlichte.
Richtig. Hier haben wir also die Stiftshütte, also ein Modell davon. Es gab einen Eingang mit 4 Pforten und man betrat es nur hier. Nirgendwo anders gab es einen Eingang. Drumherum gab es diese weiße Leinwand. Die Bibel sagt uns ganz klar, wofür das weiße Leinen steht. Es steht für die Gerechtigkeit der Heiligen.
Ja.
Aber wir haben keine Gerechtigkeit. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Er steht offensichtlich für die Gerechtigkeit. Aber man muss durch die Tür hineingehen. Und wer beanspruchte für sich, die Tür zu sein?
Jesus.
Jesus beanspruchte für sich, die Tür zu sein. Also, durch wen kommst du zum Vater?
Durch Jesus.
Sagte er das?
Ja.
Gibt es jemand anderen, durch den wir zum Vater kommen können, Martin?
Nein, niemanden.
Bist du dir da sicher?
Ja.
Der Papst sagt aber in Kasachstan, er ist etwas anderes.
Leider liegt er falsch.
Er sagte, alle Wege führen zum Himmel.
Genau genommen sagte er, dass alle Wege nach Rom führen. Denn nur durch ihn kann man dorthin gelangen.
Okay, er ist so nett, diese Tür für scheinbar jeden zu öffnen. Aber die Bibel sagt uns, dass es nur eine Tür gibt. Und die ist Jesus. Wenn man durch sie eintritt, befindet sich dort sofort der Brandopferaltar.
So ist es.
Etwas stirbt dort, und zwar ein Lamm. Der reuige Sünder kniet dort und bekennt seine Sünden. Das braucht er nicht laut zu tun. Der Priester muss nicht hören, was er zu sagen hat. Und damit legt er im Typus seine Sünden auf das unschuldige Lamm. Also, wofür steht das Lamm?
Wieder für Jesus.
Wir haben es schon 1000 Mal gesagt, aber wir wollen es nur einfach machen. Doch wir wollen wissen, was es verwüstet, stimmt's? Der Priester selbst trägt Weiß. Auch das steht für Gerechtigkeit. Und wen repräsentiert nun der Priester?
Wieder Christus.
Also ist Christus das Lamm und der Priester. Das Lamm stirbt also. Das wäre schon etwas katastrophal, wenn man den Priester töten würde. Das wäre schon etwas problematisch. Wir haben hier also ein zweifaches Bild. Das Lamm stellt Christus dar und er stirbt für die Sünde. Und der Priester stellt Christus dar, der der Mittler ist. Also der Priester selbst ist nicht der Mittler, sondern er ist ein Typus für den Mittler. Das ist wichtig.
Sehr wichtig. Nochmal, er ist es nicht buchstäblich.
Nein.
Es ist ein Typus. Es ist geistlich gemeint.
Und in der Bibel ist der Priester jemand, der ein Opfer darbringt. Er muss opfern. Ein Pastor ist ein Hirte. Er ist ein Lehrer. Aber er ist kein Priester, denn er bringt kein Opfer dar. Aber lass es damit genug sein. Also, das kleine Lamm wird dann an die Hörner des Altars festgebunden. Das heißt, es ist damit verbunden. Man kann es nicht vom Altar trennen. Und es stirbt an dieser Stelle. Also tritt man im Typus durch eine Beziehung zu Gott, durch die Tür ein, die für Christus steht. Man trifft sofort auf den Brandopferaltar, der für das Kreuz steht. Und das Lamm steht für Christus und der Hohepriester auch. Sobald man diesen Prozess erlebt, den man Rechtfertigung nennt, weil man ja unmittelbar nach dem Betreten von der weißen Leinwand umgeben ist.
So ist es. Man wird von seiner Gerechtigkeit bedeckt.
Ja, man wird von seiner Gerechtigkeit bedeckt. Danach kommt man zum Waschbecken, das für die Reinigung der Wiedergeburt steht. Und auch für den Heiligen Geist. Und so wird man jetzt ein Vertreter Christi, ein Jünger. Dann betritt man das Heiligste, und zwar im Typus. Nun, dort diente der Priester, und darin befand sich der Leuchter. Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. Er ist also der Leuchter. Geht man zum Buch Offenbarung, diente dort unter dem Leuchter.
Ja, bei den Sendschreiben.
Ja, im frühen Teil von Offenbarung. Darin befand sich auch der Schaubrottisch mit ungesäuertem Brot, den Gewürzen, dem Weihrauch und so weiter. Das steht für den sündlosen Christus und den Leib, der für dich gegeben wurde. Dann befand sich im Heiligsten auch der Räucheraltar. Und dort diente der hohe Priester. Und das steht für die Gebete der Heiligen, die zu Gott aufstiegen und durch Christi Mittlertum annehmbar werden. Danach betrat man das Allerheiligste, das wieder durch einen Vorhang abgetrennt war. Es ist interessant. Es gab die Tür und dann einen Vorhang und dann einen zweiten Vorhang. Und hinter dem zweiten Vorhang befand sich die Bundeslade. Wir haben schon besprochen, was sich darin befand. Wir brauchen nicht mehr über Aarons Stab, den Krug mit Manna und all das reden. Die 10 Gebote befanden sich darin, von Gottes Finger niedergeschrieben. Darüber befand sich der Gnadenstuhl und darüber zwei Engel, die sehr andächtig darauf herabblickten. Hier hat man den Erlösungsplan. Wie komme ich zu Gott? Ich komme durch die Tür, also Christus, herein. Ich nehme sein Opfer für mich an. Ich erhalte die Gerechtigkeit Christi, das ist die Rechtfertigung. Ich werde gereinigt und durch den Heiligen Geist befähigt, ein Jünger und Vertreter Christi zu werden.
Das findet auch durch die Taufe statt.
Ja, es steht auch für die Taufe. Es steht für das Waschen, die Reinigung. Und dann habe ich Anteil an Jesus, dem Licht der Welt, der das Wort Gottes ist. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Durch das Teilhaben an dem Wort fange ich an, den Charakter Gottes zu verstehen. Den Charakter Christi nachzuahmen und den Charakter Christi zu verinnerlichen, was durch das Schaubrot dargestellt wird. Also, wenn ich von diesem Brot nehme, ist es ungesäuertes Brot. Also, wenn ich nicht vom Leib Christi teilnehme, habe ich keinen Anteil daran. Ich muss ihn verinnerlichen. Aber wenn ich ihn nicht verinnerliche, verinnerliche ich ihn ohne Sünde. Denn es ist keine Hefe darin. Okay, mit anderen Worten, wofür steht das also? Heiligung. Und ohne Heiligung kann niemand Gott sehen. Ich kann also nicht bei der Rechtfertigung stehen bleiben. Ich muss zur Neugeburt weitergehen und ich muss zur Heiligung weitergehen. Und die Gebete, die ich spreche, werden für Gott annehmbar gemacht. Und all die Sünden, die ich bekenne, werden in diesem Heiligtum festgehalten. Denn das Blut wird auf die Hörner des Räucheraltars gestrichen. Dort befindet sich die Festplatte mit Abermilliarden von Terabytes, die alle bekannten Sünden enthalten. Das ist die Aufzeichnung aller Sünden. Es ist wie eine Gerichtssituation. Wäre ich nun ein Verbrecher, beispielsweise ein Räuber, der geschnappt wird, käme ich vor Gericht. Ich erhalte mein Urteil, gehe ins Gefängnis, sitze meine Strafe im Gefängnis ab und werde freigelassen.
Ja.
Was ist mit meinem Sündenregister? Besteht es noch? Wenn ich noch einmal gefangen werde, werden sie nachschauen und sagen, entschuldige, aber das Register sagt, dass du dieses getan hast. Deshalb bekommst du keine mildernden Umstände. Dieses Mal wird es für dich schlimmer als beim ersten Mal. So funktioniert es. Das Sündenregister ist also dort festgehalten. Und das ist gut, denn nun ist es im Register notiert und eines Tages wird es gereinigt werden. Das Heiligtum muss von den eingetragenen Sünden gereinigt werden. Das geschieht am antitypischen Versöhnungstag. Und dann stehst du vor Gott, als ob du nie gesündigt hättest. Alles klar. Nun, Die 10 Gebote, sie stehen für das Gesetz Gottes. Sie sind eine Abschrift seines Charakters. Wenn man eine Parallelstudie in der Bibel macht, wird man sehen, dass es bei jedem Punkt heißt, das Gesetz ist, das Gesetz ist, das Gesetz ist. Paulus macht das regelmäßig. Und dann sieht man auch, Gott ist, Gott ist, Gott ist. Und es bezieht sich auf dasselbe. Es ist also eine Abschrift seines Charakters. Dann hat man den Gnadenstuhl, der dich vor der Verdammung durch das Gesetz schützt. Und die Engel blicken mit Staunen auf diesen Gnadenstuhl, griechisch Hilasterion, herab, denn der Preis dieser Gnade war der Sohn Gottes. Denn wenn Gott völlig gerecht ist, dann muss der Gerechtigkeit Genüge getan werden. Und Gerechtigkeit fordert das Leben des Sünders. Der Sünde sollt ist der Tod. Der Gerechtigkeit wurde also Genüge getan, als Jesus als Stellvertreter für die Menschen und gleichzeitig Gott, was sehr wichtig ist, die ganze Menschheit samt ihren Sünden auf sich nimmt und diesen Preis bezahlt. Stimmt's?
Schau, du kannst die Folgen der Übertretung nicht einfach wegnehmen.
Nein. Also,
das musste er.
Zahlt er den Preis. Das heißt, dass das Gesetz steht. Es konnte nicht abgeschaffen werden. Die Gerechtigkeit fordert den Tod. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Und nun kann die Gnade überströmen.
Ja.
Barmherzigkeit kann überströmen. Denn für den reuigen Sünder wurde der Preis bezahlt. Der zweite Tod. Dieser Gnadenstuhl ist sehr, sehr wichtig. Denn er beschützt dich vor der Verdammung durch das Gesetz, die zu Recht über dich kommen sollte. Aber sie kam über ihn. Und genau hier im Vorhof wurde sie auf seinen Kopf gelegt.
Das ist auch der Grund, warum ein Nichtbekennen deiner Schuld diesen Gnadenstuhl beiseite schiebt und man selbst vor dem Gesetz steht.
Das ist richtig. Jetzt müssen wir die große Frage beantworten. Wie das Heiligtum verwüstet wurde. Lass uns ein System betrachten, das entstand und römischer Katholizismus heißt. Also, als das Heidentum verschwand, konnte die kleine Hornmacht aufsteigen. Das Heidentum musste aus dem Weg geräumt werden. Und als es aus dem Weg war, konnte es antichristliches System sich entwickeln. Was machte dieses System? Es zerstörte die Botschaft des Heiligtums. Lass uns mit katholischer Brille durchs Heiligtum gehen. Du betrittst es durch die Tür. Ist Jesus im Katholizismus die Tür?
Nein, hier ist es die Kirche.
Okay, du bist also durch die Kirche gerettet. Gott hat zwar eine Kirche, aber man wird nicht durch die Kirche gerettet. Die Kirche ist ein Krankenhaus. Er ist der Arzt. Gut, du kommst durch die Tür hinein. Das heißt, du wirst durch den Eintritt in die Kirche gerettet. Dann musst du an den Sakramenten teilhaben, richtig?
Ja.
Der Katholizismus lehrt, dass Jesus nie für dich starb. Du wirst nicht durch des Lammes Blut gerettet, sondern durch deinen Gehorsam der Kirche gegenüber und durch dein Teilnehmen an den Sakramenten. Mit anderen Worten, liegt in der Durchführung der Sakramente ein Verdienst. Damit wirst du den Opferaltar los. Der Altar wird verwüstet, weil Jesus ja nie für dich starb.
Ja.
Er war einfach ein Beispiel für Gehorsam. Aber er starb nie für dich.
Aber ist die Tür, die nach ihrer Vorstellung jetzt die Kirche ist, nicht auch verwüstet worden?
Absolut. Jeder einzelne Aspekt wurde verwüstet. Die Tür ist verwüstet. Die Gerechtigkeit Christi ist nicht länger seine Gerechtigkeit, sondern sie besteht aus deinen guten Werken, aus deinem Gehorsam. Die weiße Leinwand wird null und nichtig. Das Lamm wird null und nichtig. Die Taufe, die eine Wiedergeburt im geistigen Sinne ist, wurde zu einer Säuglingstaufe gemacht. Mit anderen Worten, eine Kirchenzugehörigkeit ohne bewusste Entscheidung dafür. Das Waschbecken wird also null und nichtig. Wer wird zum Licht der Welt? Die Kirche ist das Licht der Welt. Sie wird dir sagen, was richtig und was falsch ist. Und das aufgrund ihrer eigenen Willensentscheidung. Nicht Jesus ist das Licht der Welt, sondern die Dogmen der Kirche. Das Magisterium, der Papst und die Bischöfe definieren für dich die Wahrheit. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Nein, sondern der von der Kirche verfasste Katechismus ist deines Fußes Leuchte und ein Licht auf deinem Weg. Darauf wirst du hören. Und was nun das Verinnerlichen des Leibes Christi angeht, da machen sie ein immerwährendes Opfer daraus. Wogegen die Bibel sagt, denn mit einem einzigen Opfer hat er sie für immer vollendet. Der Schaubrottisch wird also zerstört. Dann das Mittlertum, der Räucheraltar. Der hohe Priester Jesus ist der Mittler. Nein, der Priester wird zum Mittler. Von ihm musst du Vergebung für deine Sünden erlangen. Und er ist der Mittler, nicht Christus. Nun, was ist mit dem Allerheiligsten? Zwischen beiden ist ein Vorhang. Jesus sagt, dass dieser Vorhang sein Fleisch darstellt. Und als Jesus am Kreuz starb, zerriss dieser Vorhang von oben nach unten. Das heißt, dass die Trennung zwischen Juden und Griechen, laut dem, was Paulus darüber schreibt, verschwunden ist. Denn das Evangelium ist für die ganze Welt. Nun, nimm die Bundeslade. Darin befindet sich das Gesetz. Darin befindet sich der Stab Aarons und der Krug mit Manna. Das Gesetz ist aber die Abschrift des Charakters Gottes. Aber hier wurde das Gesetz verändert.
Ja, es ist verwüstet.
Es ist verwüstet. Sobald du das Gesetz veränderst, brichst du eines, brichst du alle. Sie nahmen das zweite heraus, veränderten das vierte und formulierten den Rest um. Sie nahmen die Verheißung heraus und auch jeden Privatbesitz, der nicht durch die Kirche ging. Die ganze Botschaft des Heiligtums, der ganze Erlösungsplan,
ja,
wurde also völlig verändert. Es ist ein Greuel.
Das ist unmissverständlich. Man kann es gar nicht auf irgendeine andere Weise sehen.
Und es ist verwüstet. Es gibt keinen Weg, gerettet zu werden. Wenn ich nun durch Jesus hineinkomme und von der Gerechtigkeit Christi umgeben bin, wessen Verdienst empfange ich da?
Christi Verdienst.
Dieser Verdienst wird mir zugerechnet. Das heißt, ich eigne es mir durch Glauben an. Es ist nicht meine Gerechtigkeit, es ist seine Gerechtigkeit. Wer teilt nun im katholischen System Verdienst zu?
Der Papst.
Der Papst verteilt Verdienst. Und er verteilt den überschüssigen Verdienst der Heiligen und sogar von Christus. Er hat also eine Schatzkammer der Verdienste und er verteilt es. Denn Christus ja nie für dich gestorben ist, bist du immer noch dafür verantwortlich, deine Sünden zu bezahlen. Deshalb erfanden sie das Fegefeuer und im Fegefeuer bezahlst du den Preis deiner Sünden. Aber wer kann jetzt Gnade walten lassen und dich von dieser Bestrafung befreien?
Wieder der Papst.
Der Papst kann es. Dann gibt es auch Anlässe, bei denen er einen großen Ablass gewährt, wo er seinen kleinen Hammer nimmt und auf die Tür hämmert, damit er sie öffnen kann und die Seelen aus dem Fegefeuer herauskommen. Derjenige, der die Gnade verleiht und zum Gnadenstuhl wird, ist der Papst. Martin, sehen die Engel also jetzt mit Staunen auf den Papst und die wunderbare Gnade, die er verteilt?
Nein, ich denke, es ist mehr Abscheu.
Es ist Abscheu. Es ist ein abscheuliches Greuel. Mir fällt kein besseres Wort ein.
Nein.
Wenn es eins gäbe, bin ich mir sicher, dass die Bibel es verwendet hätte.
Ja.
Es ist also ein Greuel. Das ganze System ist ein Greuel. Martin, wenn du nun in irgendeiner Form an dem Greuel teilnimmst, Bist du dann Teil des Grolls?
Ja, denn es gibt nicht einen einzigen Aspekt der Heiligtumsbotschaft oder des ganzen Ablaufs, an den man eingreifen darf. Es ist wie mit dem Gesetz Gottes.
Du kannst nicht am Erlösungsplan herumfuschen. Sie haben sich nicht nur daran vergriffen, sie haben ihn völlig zerstört. Sie verwüsteten ihn. Was bedeutet Verwüstung? Nichts bleibt mehr übrig, nichts. Wenn nun nichts mehr davon übrig ist und man hineingeht und an einer einfachen Sache teilnimmt, sagen wir einmal am Waschbecken. Das Waschbecken kommt nach einer Entscheidung, seine Sünden zu bekennen und das Opfer des Lammes anzunehmen. Es muss also eine erwachsene Entscheidung sein, richtig?
Ja.
Lass uns das jetzt in eine Säuglingstaufe wandeln. Und schon hat man einen Teil des Heiligtums zerstört. Wenn man das Papsttum als hoher Priester der Christenheit anerkennt, entweiht man damit nicht das Heiligtum? Okay.
Mit Sicherheit, definitiv.
Wenn man Futurismus oder Präterismus verkündigt, entweiht man damit doch auch das Heiligtum, oder?
Ja.
Denn man nimmt Christus aus der Geschichte heraus und versetzt in die Vergangenheit oder Zukunft. Und die armen Menschen dazwischen haben niemanden mehr, wohin sie gehen können. Damit entheiligt man den Erlösungsplan und man entheiligt auch das Heiligtum. Es wird verwüstet.
Tatsächlich ist es so, wie du schon sagtest. Jede kirchliche Organisation oder auch jeder, der an irgendeiner dieser Verwüstungen teilnimmt, die die römische Kirche angerichtet hat, bildet einen Teil davon.
Ja, er bildet einen Teil davon und man steckt in großen Schwierigkeiten. Nun, Offenbarung 3, Vers 18. Das ist der Rat an Laodicea. Es ist die allerletzte Gemeinde auf Erden, richtig? Und sie müssen der Menschheit die letzte Botschaft bringen, die Botschaft der drei Engel aus Offenbarung 14 einschließt.
Die uns eigentlich dann zur vollständigen Heiligtumsbotschaft zurückbringt.
Ja, denn wenn man sie nicht mit dem Heiligtum verknüpft, hat man den Punkt verfehlt.
Ja.
Dann tut man nicht das, was die Bibel sagt, nämlich, was durch den Propheten Daniel geredet werde. Wer es liest, der achte darauf. Der Leser soll es verstehen, heißt es auf Englisch. Und wenn man nun zur Bibel greift und Daniel Kapitel 12 liest, heißt es ab Vers 9, er sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Diese Zeit des Endes wird also als Ende der Zeitspanne von einer Zeit, zwei Zeiten und einer halben Zeit definiert, was 1260 Tage sind. Ein Tag für ein Jahr, also 1260 Jahre. Das ist die Zeit der päpstlichen Vorherrschaft. Er sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Es geht also um die Zeit nach 1798. Viele sollen gesichtigt, gereinigt, also die Gerechtigkeit Christi erhalten und geläutert werden, und die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen.
Tja.
Und dann kommt Vers 11. Und von der Zeit an, da das tägliche, Opfer steht in Klammern, abgeschafft und das Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind 1290 Tage. Das war der Vers, den wir schon hatten, stimmt's?
Ja.
Nun lass uns sehen, was hier steht. Diese letzte Gemeinde bekommt einen Rat. Das muss also sehr wichtig sein. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist. Das Gold ist der Glaube und Liebe. Und Liebe ist an die Gebote gebunden. Damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest. Die Gerechtigkeit Christi ist also am Ende eine ganz wichtige Angelegenheit. Und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Es ist also sehr wichtig, dass wir den Sachverhalt verstehen. Wir brauchen das Gold, das für Glaube und Liebe steht. Wir brauchen weiße Kleider, damit wir bekleidet sind und unsere Blöße nicht enthüllt wird. Wir müssen unsere Augen salben, damit wir sehen können. Nun, hier ist eine Aussage, die sich teilweise in Schatzkammer der Zeugnisse, Band 3, Seite 40 befindet. Ein großer Teil derer, die heute unsere Versammlungen besuchen, sind tot durch Übertretungen und Sünden. Sie kommen und gehen, wie die Tür in ihren Angeln auf und zugeht. Jahrelang haben sie feierlich und herzergreifenden Wahrheiten gelauscht, diese aber in ihrem Leben nicht verwirklicht. Deshalb werden sie immer unempfindlicher für den Wert der Wahrheit. Die aufwühlenden Zeugnisse des Tadels und der Wahrnehmung erwecken sie nicht zur Buße. Ob Gottes Botschaft noch so süß von menschlichen Lippen erklingt, Rechtfertigung durch Glauben und die Gerechtigkeit Christi, entlockt er ihnen doch keine Antwort der Liebe und Dankbarkeit. Obwohl der himmlische Kaufmann vor ihnen die teuersten Juwelen des Glaubens und der Liebe ausbreitet, obwohl er sie einlädt, von ihm im Feuer geläutetes Gold und weiße Kleider zu kaufen, damit sie bekleidet sind, und Augensalbe, damit sie sehen können, stillen sie ihr Herz ihm gegenüber und versagen dabei, ihre Lauheit gegen Liebe und Eifer einzutauschen. Während sie ein Bekenntnis ablegen, verleugnen sie die Kraft der Gottseligkeit. Verharren sie in diesem Zustand, wird Gott sie verwerfen. Sie machen sich selbst untauglich, Glieder der himmlischen Familie zu werden. Wow, was für ein wichtiges Thema das doch ist.
Was für starke Worte. Doch es gründet sich immer noch aufs Wort Gottes. Man kann es nicht leugnen.
Lass uns zum Heiligtum zurückkehren. Übrigens, noch etwas zu diesem Wort verwüstet. Es taucht viele Male in der Bibel auf. Doch die Propheten, die es am meisten verwenden, sind Jesaja und Jeremia. Und dann erscheint es natürlich noch viermal in Daniel. In Jeremia 12, Vers 10 steht: Viele Hirten haben meinen Weinberg verwüstet, meinen Anteil zertreten, meinen kostbaren Anteil zur verödeten Wüste gemacht. Viele Hirten haben meinen Weinberg verwüstet, meine Kirche. Und ich habe meinen Anteil zertreten, das heißt mein Heiligtum.
Ja.
Also diese Macht, die entsteht und das Heiligtum verwüsten sollte, warum? Wir sahen uns an, wie sie es machten. Wir traten das Heiligtum und dann zertraten sie das Heer. Wie viele Menschen, die sich Rom widersetzten, wurden getötet?
Millionen, Milliarden.
Abermillionen. Durch die Jahrhunderte hindurch klebt mehr Blut an ihren Händen als an irgendeiner anderen Organisation. Deshalb ist es schon scheinheilig, wenn der Papst jetzt sagt, ach, lasst uns doch die Geschichte vergessen und so tun, als ob wir heilig seien, indem wir alle Lehren aus dem Fenster werfen. Mit anderen Worten, lasst uns noch ein wenig mehr auf dem Heiligtum herumtrampeln.
Okay.
Lass uns noch einen Vers aus Jeremia lesen. Jeremia 12, Vers 11. Sie haben ihn jämmerlich verwüstet. Es ist schon ziemlich deutlich, worauf er sich bezieht. Verödet liegt er vor mir. Ja, das ganze Land ist verwüstet, aber niemand will es sich zu Herzen nehmen. Im Grunde ist es das, was wir im vorigen Zitat lasen. Lukas 13, Vers 35 sagt,
ja.
Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Und wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sprechen werdet. Gepriesen sei der Herr, welcher kommt im Namen des Herrn. Martin, in diesem Vers steckt viel, was wir nicht erkennen. Zum Beispiel, wenn ein Haus verwüstet ist, ist es leer. Was fehlt, wenn es leer ist?
Stimmt.
Wenn es leer ist, fehlt Christus.
Nun, der Erlösungsplan.
Christus ist nicht darin. Und sie werden ihn bis wann nicht mehr sehen?
Bis zum Ende.
Und dann kommt er mit dem Gericht. Warum?
Ja.
Weil sie ihn aus dem Haus hinausgeworfen haben. Was war mit Kasachstan? Wurde er auch nur ein einziges Mal erwähnt?
Nein.
Haben sie ihn aus dem Haus hinausgeworfen?
Ja.
Sie werden ihn nicht sehen, bis er mit dem Gericht kommt. Sie werden ihn nicht sehen.
So ist es.
Das Haus ist verwüstet. Es ist ein leeres Haus. Sie haben das Heiligtum zertreten. Offenbarung 17, Vers 16. Und die 10 Hörner, die auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Hure hassen und sie verwüsten und entblößen und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Irgendwann werden die Nationen der Welt erkennen, dass sie vom System betrogen wurden und werden an ihr Rache nehmen. Wenn sie das erkennen werden, wird schon alles verloren sein.
Aber es ist zu spät.
Ja, zu spät, viel zu spät. Offenbarung 18, Vers 19. Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd, wehe, wehe, die große Stadt, die der alle die Schiffe auf dem Meer hatten, reich gemacht wurde durch ihren Wohlstand. Denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. Ist die Wirtschaft in all dem verstrickt?
Definitiv.
Okay. Wir müssen also über all diese Themen reden und sehen, wo es alles hineinpasst, wenn wir Geschichte auf gegenwärtige Ereignisse anwenden und auf das, was heutzutage geschieht. Die Hirten haben also den Weinberg zerstört. Sie haben den Erlösungsplan verändert. Auch wenn es nur teilweise war, hatten sie doch dazu beigetragen.
Auch hier in Jeremia spricht er über die jüdische Nation.
Ja.
Oder das damalige Israel, das kurz davor war, zerstört zu werden. Und wie du schon vorher sagtest, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass ihr Haus, wie wir es in Lukas schon sahen, ihnen verwüstet gelassen wird.
Ja, verwüstet.
Es hat also keinen Sinn, auf Israel, das buchstäbliche Land, zu blicken, um Endzeitereignisse zu sehen.
Das machen die Evangelikalen, aber das Haus ist verwüstet. Warum ist es verwüstet? Weil man Christus hinausgeworfen hatte. Auch wenn manche ihn vermeintlich wieder hereinholen, ist es nicht derselbe Christus. Es ist einer, der nationale Errettung bringen wird. Keiner, der Errettung von der Sünde bringen wird. Die Sünde ist der Feind, der vernichtet werden muss. Ständig wird die ganze Heiligtumsbotschaft null und lichtig gemacht, denn sie reiten immer noch auf ihren Traditionen herum. Martin, wir müssen uns das noch einmal ansehen und auch, wie es dazu passt. Aber gehen wir zurück zur anfangs gestellten Frage. Jesus spricht vom Gräuel der Verwüstung, das vom Propheten Daniel vorhergesagt wurde. Er spricht in der Einzahl, ohne näher darauf einzugehen. Auf welche der ganzen Textstellen bezog sich Jesus? Einige bezogen sich auf Buchstäbliches, zum Beispiel, wo er die Prophezeiung über die 70 Wochen erklärt und er sagt, dass das Heiligtum zerstört wird. Aber dieses Wort Gräuel und die Worte, die damit verbunden sind, sind ein Typus.
Ja.
Man kann sie also nicht trennen. Wir müssen sie alle in Betracht ziehen. Was stellt das Gräuel der Verwüstung heutzutage dar? Es stellt jede Form von Christentum oder jeglicher Religion dar, die die Botschaft des Heiligtums null und nichtig macht. Also der eine, der es auf einer buchstäblichen Ebene tat und die verfolgte, die sich ihm widersetzten, war das Papsttum.
So ist es.
Wenn Jesus davon spricht und auch über diese Verse, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, ein heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf. Der Paralleltext dazu hier unten in Lukas Kapitel 21, Vers 20. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsherren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Also buchstäbliche Prophezeiung für damals. Wenn ihr das römische Heer seht, das Jerusalem umzingelt und an heiliger Stätte steht. Nun, die heilige Stätte war, wie wir in einer anderen Aussage gelesen hatten, noch einige hundert Meter außerhalb der Stadt. In der Tat hatte Nehemia eine reine Zone verkündigt. Es war nicht einmal den Kaufleuten erlaubt, dort hineinzukommen. Und ihnen war am Sabbat nicht erlaubt, ihre Arbeit nachzugehen. Der Sabbat war also sehr wichtig. Und diese heilige Stätte umfasst eine Reinigung von den Kaufleuten. Schon interessant, oder?
Ja.
Und sie sollten den Sabbat nicht entheiligen. Das ist ein Typus. Die Kaufleute sollen also am Ende der Zeit nicht den Sabbat entheiligen. Dazu haben wir schon viel gesagt, auch über die Einführung von Sonntagsgesetzen und all diesen Themen. Und sie wollen ja auch eine 4-Tage-Arbeitswoche einführen. Aber es ist interessant, dass die Firmen dienstags oder donnerstags freigeben würden.
Ja.
Aber nicht den Samstag.
Nein.
Das ist schon sehr interessant. Aber genug dazu. Wenn wir in einem buchstäblichen Sinn darüber reden, wenn man sie kommen sieht, dann sollen sie fliehen.
Ja.
Dann flieht.
Yes.
Then flee. Es gab zwei Belagerungen. Bei der ersten Belagerung umzingelte Sestus die Stadt und dann zogen sie wieder ab. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsherren belagert seht, nun, wenn es umzingelt ist, kann man nicht fliehen. Dann ist es zu spät.
Also, es musste also passieren.
Es gab eine Verschnaufspause und sie zogen sich zurück. In dieser Atempause zogen sich die römische Armeen zurück. Die jüdischen Zeloten jagten ihnen nach und töteten viele von ihnen, was die Römer entzürnte. Es war klar, dass sie zurückkommen würden. Das Zeichen war da. Hier war die Armee. Dann zogen sie ab. Flieht! Raus mit euch! Raus aus den Städten! Dann kamen sie unter Titus zurück und zerstörten die Stadt. Sie vernichteten sie. Und die finale Zerstörung fand an einem Sabbattag statt.
Ja.
Das ist sehr interessant. Irgendwie ist der Sabbat immer dabei. Wenn sie ihre Standarte aufsetzen, was ist ihr Standard? Es ist ihr heidnisches Symbol, ihr Zeichen, unter dem sie marschieren. Was ist das heidnische Symbol oder das Zeichen des Katholizismus?
Der Sonntag.
Ja, der Sonntag. Sie sagen selbst, der Sonntag ist das Zeichen unserer Autorität. Wenn Sie also anfangen, Sonntagsgesetze hereinzubringen und Gottes Volk mit dieser Bedrohung umlagern, dann ist man von der Macht, der militärischen Macht Roms, umlagert. Wer vermag, wieder es zu streiten? Und dann gab es einen Rückzug. Von damals bis jetzt ist eine Übergangszeit. Aber wenn es wiederkommt, dann wird es zu spät sein.
Dann ist es zu spät.
Okay. Wann war die antitypische erste Belagerung? 1888. Die sogenannte Blair Bill, als die Sonntagsgesetzgebung in die Vereinigten Staaten von Amerika hineingebracht werden sollte. Dann gab es eine Verzögerung, beziehungsweise es wurde nach den Einwänden von Alphonso Jones zurückgezogen. Diese Argumente waren unwiderlegbar. Aber sie sollten wiederkommen. Also seit 1888 leben wir in dieser Zeitspanne zwischen den beiden Belagerungen. Und seit 1888 sagte der Geist der Weissagung, die Zeit ist gekommen, um die Städte zu verlassen. Gottes Volk soll also die Städte verlassen. Nun gibt es viele, die diesen Ruf nicht beachten. Genau genommen sollten sie gar nicht in den Städten sein. Aber einige von ihnen sind es. Wie kommt man aus der Stadt heraus? Das ist doch eine gute Frage, oder?
Ja, besonders für Leute, die vielleicht feststecken.
Einige sagen vielleicht, ich kann einfach nicht heraus. Es geht nicht.
Genau.
Dann müssen andere den Weg dafür bereiten. Man muss sich mit den Leuten zusammentun, die genauso denken, die heraus wollen. Bitte Gott, dass er den Weg öffnet. Einigen wird er es ermöglichen, den Weg zu bereiten, damit andere rauskommen können. Natürlich kann man in der letzten Sekunde noch herauskommen, weil wir ja noch einen weiteren Typus haben, nämlich Lot. Sie kamen in allerletzter Sekunde heraus. Aber es ist grauenvoll.
Und es gab Opfer.
Ja, Lots Frau war ein Opfer. Das ist also nicht der beste Weg. Wenn du nicht selbst hinauskommen kannst, dann bitte Gott, dir zu helfen. Schließe dich mit jenen zusammen, die ähnlich darüber denken. Stelle sicher, dass sich dir ein Pfad öffnet. Aber wenn du es kommen siehst, wenn du diese zweite Belagerung siehst und siehst, wie die heidnischen Standarte, der Sonntag, hoch erhoben wird, wird das gegenwärtig gemacht, Martin?
Ja, andauernd.
Dann ist es Zeit, herauszukommen. Geht hinaus aus den Städten. Geht hinaus aus den Städten. Das müssen wir tun, richtig? Nun, wen umfasst denn diese Armee? Die ganze ökumenische Bewegung. Die ganze Welt. Denn die Könige der Welt geben ihre Macht dem Tier. Sie sind eingebunden. Die Hirten sind eingebunden. Sie haben das Heiligtum zertreten.
Jeder, der in irgendeiner Form an der Verwüstung des Heiligtums beteiligt ist.
Und wer sollte eigentlich Bescheid wissen und die Welt warnen? Laodicea.
So ist es.
Was macht Laodicea leider?
Es schläft.
Es schläft. Was sollten sie, so laut sie nur können, wie mit Posaunen hinausrufen? Die Gerechtigkeit Christi.
Ja.
Martin, ich bin versucht, meine Bibel zu nehmen und dir den Brief an die Laodicea vorzulesen.
Nun dann, machen wir es doch.
Sollen wir? Okay, lass uns zum Brief an Laodicea gehen. Du wirst mir sagen, dass es keinen solchen Brief in der Bibel gibt. Ich werde dir widersprechen und sagen, doch, den gibt es. Lass uns also zum Kolosserbrief gehen. Denk dran, dass keiner der Gottlosen es verstehen wird. Doch Daniel sagt, die Weisen werden es verstehen. Kapitel 4, Vers 16. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird. Kolosser ist also ein Brief an die Laodicea. Er bezieht sich noch auf einen weiteren Brief, der offensichtlich verloren ging. Er ist also der einzige Brief an die Laodicea, den es noch gibt. Was ist also wichtig? Was sollten wir bezüglich der Endzeitthemen wissen? Gehen wir zu Vers 9. In meiner Bibel fängt er fettgedruckt an.
Welches Kapitel?
Kapitel 1.
Ach ja, Kapitel 1.
Die Hervorhebung geht bis Vers 17. Es ist also offensichtlich ein wichtiger Abschnitt. Lass es uns einmal lesen. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Keiner der Gottlosen wird es verstehen, aber die Weisen werden es verstehen, sagt Daniel. Er möchte also, dass wir Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht bekommen. Das brauchen wir. Damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefallen seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Das nennt man Heiligung. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht habt, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Vers 14. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Ist das Teil der katholischen Botschaft des Heiligtums?
Nein.
Es ist Teil der Heiligtumsbotschaft. Wie wirst du gerettet? Durch das Blut.
Durch das Blut.
Der Katholizismus verneint das Blut.
Ja.
Wenn man das Haupt des Katholizismus als Führer seines Denkens anerkennt, ist man Teil eines Grolls geworden. Okay. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wenn man diesen Teil verleugnet, ist man Teil eines Grolls geworden.
So ist es. Christus vergibt Sünden und niemand sonst.
Mit wem haben wir es zu tun, wenn wir über Jesus Christus sprechen? Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfer ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Wer ist er?
Er ist Gott. Jesus ist Gott.
Wenn man die Göttlichkeit Jesu verleugnet, wenn man Christus außen vor lässt, ist dein Haus
verwüstet.
Es ist verwüstet. Und er ist von allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Was ist er?
Er ist der Schöpfer.
Wenn du das verleugnest, bist du verwüstet. Denn du verleugnest die Quelle deines Lebens. Du hast ihn tatsächlich aus dem Fenster geworfen. Und Kasachstan? Erwähnen sie ihn auch nur ein einziges Mal?
Nein.
Ihr Haus ist?
Verwüstet.
Und jeder, der das Dokument unterzeichnet, hat?
Das Gleiche.
Verwüstet. Und er ist das Haupt des Leibes. Wer saß dort in Weiß?
Der Papst.
Der den Vorsitz über die Eröffnungs- und Abschlusszeremonie hatte?
Ja.
Martin? Verwüstet.
Verwüstet.
Ja, verwüstet.
Und jeder, der sich daran festklammert oder mitgeht,
oder es anerkennt,
oder in die Ökumene geht,
wird Teil davon. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei? War Jesus bei irgendetwas der Erste in Kasachstan?
Nein.
Gar nicht. Verwüstet. Okay, lass uns um der Klarheit willen noch etwas weiterlesen, nur um sicher zu gehen. Denn es gefiel dem Vater, wie es im Englischen heißt, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Ist das ziemlich klar?
Wenn man das so liest, kann man die Göttlichkeit Jesu einfach nicht leugnen.
Nein, kann man nicht.
Es geht nicht.
Die letzte Kirche auf Erde muss also Erlösung durch das Blut verkündigen. Wir müssen Gerechtigkeit, Heiligung und Rechtfertigung verkündigen. Vers 21, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken hat er jetzt Versöhnung in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Starb er für dich?
Ja.
Wie können sie nur das Heiligtum entheiligen, indem sie das Gegenteil predigen?
Wenn man dazu noch ansieht, wer das war, der hier im Fleisch starb, die Person, die in den vorigen Versen beschrieben wurde. Gott.
Ja. Okay, Martin, es besteht also kein Zweifel daran, dass man nichts von all dem verleugnen kann. Es heißt weiter, durch seinen Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Bringt ihr moderne Heiligtumsbotschaft dich von der Hoffnung des Evangeliums ab?
Ja.
Absolut. Es bringt dich von der Hoffnung des Evangeliums ab. Gehen wir doch zu Kapitel 12.
Es bringt dich auch weg vom Gericht. Sie verleugnen auch, dass er mit einem Lohn zurückkommt.
Ja, und sie werden ihn auch nicht sehen, bis er mit seinem Lohn, den sie gar nicht wollen, zurückkommt. Kapitel 2. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen entmutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christuses, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Hat der Papst nicht eine Schatzkammer?
Ja, der Verdienste.
Ist das alles in ihm oder gründet es sich auf Heilige? Und auf Prälaten, die Millionen umbrachten, weil sie mit ihnen nicht übereinstimmten? Ja, Martin, das ist ernst. Springen wir zu Vers 8. Hab Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen. Sagt das Papstum nicht, dass die Traditionen der Kontext sind, nach dem alles interpretiert werden muss?
Das steht höher als die Bibel.
Ja. Die Bibel nennt das Lehrenbetrug, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und man lässt ihm bei der Diskussion außen vor, um des Kompromisses willen?
Und wegen der brüderlichen Liebe?
Vers 11. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde in der Beschneidung des Christus. Dann kommt diese wichtige Aussage in Vers 14. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entstanden, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Dann Vers 16, so lasst euch von niemanden richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur einen Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verheerung von Engeln gefällt. Die Anbetung von Dämonen, ein Haus der Dämonen. Martin, Laodicea muss absolut klar sein, über welches Gesetz hier geredet wird. Über das Zeremonialgesetz. Ein Schatten der Dinge, die kommen sollen. Das Gesetz war nie ein Schatten. Die 10 Gebote waren nie ein Schatten der Dinge, die kommen sollen. Sie sind eine Abschrift seines Charakters. Wenn dann, weist es zurück zur Schöpfung. Aber diese Gesetze wiesen auf Christus. Das schließt die zeremonialen Sabbate ein. Sie alle wiesen auf den Dienst und die Versöhnung Christi hin. Martin, das ist also alles sehr, sehr wichtig. Dann wird natürlich erklärt, wie man leben soll, wenn man ein christliches Leben führt und dergleichen. Im Grunde ist es ein Brief an die Laodicea, wie wir gesehen haben, denn in Vers 16 des 4. Kapitels heißt es, dass er in Laodicea vorgelesen werden muss. Was muss also Laodicea verstehen? Es muss die überlegene Vorrangstellung Christi verstehen. Ja. Alles, was die Vorrangstellung Christi verneint, muss zurückgewiesen werden. Alles. Alles, was ihn auslässt, ist ein verwüstetes Haus.
Und was ihn nicht dahinsetzt, wo er stehen sollte, denn er ist Gott.
Ja, Gerechtigkeit aus Glauben. Müssen Sie das verstehen?
Ja.
Wenn Sie Gerechtigkeit aus Glauben nicht in Ihre Erlösung einschließen, dann haben Sie keine Erlösung. Jede Form der Werksgerechtigkeit, müssen Sie das Zeremonialgesetz, Typus und Antitypus verstehen?
Ja.
Wenn nicht, wird man dann nicht aufs heutige, buchstäbliche Israel blicken?
Ganz genau.
Das wird verwechselt werden, stimmt's? Aber auf das buchstäbliche Israel zu blicken und zu denken, dass Gott das buchstäbliche Israel retten wird, verneint den Vers. Euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Man wurde ausgerissen, wenn man Christus nicht wieder einpfropft. Wird man verwüstet bleiben? Okay, wir sollten Spaltung vermeiden. Machen wir das in Laodicea gut?
Nein.
Nein. Wir sollten nichtige Philosophie meiden. Sind wir darin sehr gut?
Nein, im Vermeiden sind wir nicht gut.
Menschliche Satzungen? Mögen wir den Gedanken, dass Werke wichtiger sein könnten als Erlösung durch Glauben? All diese Dinge stehen in diesem Brief an Laodicea, im Kolosserbrief. Martin, wenn ihr nur den Groll der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, seht, die Standarte Roms, die hochgehoben wird und Gottes Volk belagert und sie unter Druck setzt, dann weißt du, dass die Zeit nahe ist. Also, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, da stehen seht, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Das heißt, kommt aus den Städten. Die Zeit dafür ist jetzt. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsherren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Wir befinden uns an diesem Punkt.
Definitiv. Wie schon in der Überschrift gefragt, kannst du das Dröhnen hören?
Ich kann das Dröhnen der sich nähernden römischen Armee hören. Und es ist eine verwüstete Armee. Christus fehlt ihnen und jeder, der ihnen anhängt oder in irgendeiner Form oder Weise an ihren Gräueln teilhat, wird Christus nicht sehen, bis er mit Vergeltung wiederkommt. Und einige werden gemäß ihren Werken einen Lohn erhalten.
Amen.
Lass uns beten. Vater im Himmel, das ist ein sehr ernstes Thema und ich bitte, dass du nach deiner Verheißung Weisheit und Verständnis gewähren mögest. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.
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 Amen.